Deutschlandfunk Nova. Update.
It's time to get down to work and make this a successful negotiation.
Wir müssen an die Arbeit gehen und diese Verhandlungen zu einem Erfolg machen. Das hat der britische Brexit-Minister David Davis heute in Brüssel gesagt. Dort kommen seit heute zum ersten Mal inhaltliche Fragen auf den Tisch. Oder wie es EU-Verhandlungsführer Michel Barnier ausdrückt, wir stoßen jetzt zum Kern der Sache vor.
We'll now delve into the art of the matter.
Dafür, dass diese Verhandlungen wirklich erfolgreich werden, muss noch eine Menge geklärt werden. Denn in den meisten Bereichen liegen die EU und Großbritannien noch weit auseinander. Mein Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Now we have to work.
Thank you. Work. Yes, that's right. Work.
An die Arbeit also. Die beiden Brexit-Verhandlungsführer Davis und Barnier hören sich freundlich, harmonisch und vor allem einig an. Aber es wird zur Sache gehen bei dieser zweiten Verhandlungsrunde.
We need to examine and compare our respective positions.
We negotiate through this and identify the differences so that we can deal with them and identify the similarities so that we can reinforce them.
Es wird darum gehen, unsere Positionen zu analysieren, die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede, sagen beide. Klar ist jetzt schon, dass die Streitfragen überwiegen. Zwei Themen sind dabei besonders brisant. Zum einen die Frage, welche Rechte haben die rund 3 Millionen EU-Bürger, die in Großbritannien leben? Dazu gibt es zwar ein Angebot der britischen Seite, aber damit ist die EU alles andere als zufrieden. Der CDU-Abgeordnete Elmar Brok, der die Brexit-Verhandlungen für das Europaparlament begleitet, erklärt im Deutschlandfunk warum.
Diese Bürger haben sich darauf verlassen, dass sie als EU-Bürger ein Residenzrecht haben mit Vielzahl von selbstverständlichen Rechten, die sie verlieren würden, die sie teilweise auch nur über Anträge wiederherstellen können, die sie nicht dauerhaft haben könnten.
Da geht es zum Beispiel um so konkrete Fragen wie Familiennachzug oder Anerkennung von Studien- und Berufsabschlüssen. Großbritannien muss nachbessern, fordert die EU. Der britische Außenminister Boris Johnson sieht das anders.
Sie wissen, dass wir ein sehr faires und ernstzunehmendes Angebot auf den Tisch gelegt haben für die 3,2 Millionen EU-Bürger, die derzeit bei uns leben. Ich denke, es ist vor allem gut in Bezug auf die Sicherheiten, die wir ihnen in der Zukunft gewähren wollen.
Beide Seiten sind sich auch nicht einig, welches Gericht im Streitfall über die künftigen Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien urteilen soll. Für die EU ist klar, dass solche Fälle vor den Europäischen Gerichtshof kommen müssen. Großbritannien will, dass britische Gerichte entscheiden. Außerdem geht es ums Geld, um die sogenannte Exit Bill, die große Schlussrechnung. Die EU will, dass Großbritannien alles zahlt, was das Land bis jetzt zugesagt hat, zum Beispiel Beiträge zu Förderprogrammen. Wie viel das konkret ist, ist noch nicht klar. Im Raum stehen 100 Milliarden Euro. Erstmal geht es der EU aber noch gar nicht um die konkrete Höhe, sondern darum, dass die britische Seite anerkennt, dass sie überhaupt zahlen muss. Insgesamt tagen bis Donnerstag 10 verschiedene Verhandlungsgruppen. Dann ziehen wir Bilanz, sagt Michel Barnier.
David and I will be in contact throughout the week to take stock together on Thursday.
Von jetzt an soll jeden Monat eine Woche lang verhandelt werden über politische Vorbedingungen und Scheidungskosten. Später soll es auch ans wirtschaftliche Eingemachte gehen, um das Freihandelsabkommen, das die Briten wollen, weil sie aus dem EU-Binnenmarkt und aus der Zollunion raus wollen. Auch diese Fragen müssten möglichst schnell geklärt werden, meint der Geschäftsführer der deutsch-britischen Handelskammer Ulrich Hoppe im SWR. Er sagt, dass die britische Wirtschaft wegen der Brexit-Unsicherheit jetzt schon langsamer wächst und davon seien auch ausländische Unternehmen betroffen.
Man merkt schon, wenn die Wirtschaft schwächer wächst, dann haben auch die Konsumenten weniger Geld oder auch zum Teil die Firmen weniger Geld und dann wird halt weniger investiert und darunter leiden dann natürlich auch deutsche Unternehmen, die hier diesen Markt sehr gut bedient haben und für die das auch ein ganz wichtiger Markt war.
Bis März 2019 müssen sich beide Seiten über alle politischen Fragen geeinigt haben. Dann tritt der Brexit in Kraft. Experten gehen davon aus, dass die wirtschaftlichen Verhandlungen länger dauern und dass deshalb Übergangsregeln nötig sind.
Was sonst noch wichtig war?
Wegen der vielen Flüchtlinge in Italien streiten die EU-Staaten über den Umgang mit Bootsflüchtlingen vor Libyen. Eigentlich wollten die EU-Außenminister heute den Militäreinsatz vor der libyschen Küste verlängern. Die Marinemission Sophia geht gegen Waffenschmuggel und Schleuserbanden vor. Sie rettet aber auch Flüchtlinge aus Seenot und bringt sie nach Italien. Italien hat die Abstimmung über die Mission jetzt blockiert, weil es sich mit den vielen Flüchtlingen alleingelassen fühlt. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat deshalb mehr Solidarität mit dem Land gefordert.
Wenn wir keine Solidarität zeigen gegenüber Italien, ich glaube, dann sind wir selber schuld. Dann wird es wieder eine Katastrophe werden. Und das wird nicht nur eine Katastrophe werden für Italien, das wird eine Katastrophe werden für die ganze Europäische Union.
Hasselborn hat aber auch davor gewarnt, Flüchtlinge statt nach Italien wieder nach Libyen zu bringen. Die Zustände in den Flüchtlingslagern dort seien erschreckend.
Das sind zum Teil Konzentrationslager, das sind Lager, wo Menschen vergewaltigt werden, wo kein Recht gilt.
Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz fordert dagegen, dass Flüchtlinge nicht mehr nach Italien gebracht werden und dass die Mittelmeerroute komplett geschlossen wird. Er argumentiert, je mehr Flüchtlinge es nach Italien schaffen, desto mehr machen sich überhaupt erst auf den Weg. Die EU-Außenminister haben auch über andere Wege gesprochen, Schleuserkriminalität zu bekämpfen. Sie wollen die Ausfuhr von Schlauchbooten mit Außenbordmotoren nach Libyen einschränken und sie drohen Schleppern mit Sanktionen, zum Beispiel damit ihre Vermögen einzufrieren. Eigentlich sollte heute eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten in die Türkei reisen, um deutsche Soldaten am NATO-Stützpunkt Konya zu besuchen. Die Türkei hatte aber darum gebeten, den Besuch zu verschieben, wegen der angespannten Beziehung zwischen beiden Ländern. Die Bundesregierung hat heute betont, dass das Ganze eine Verschiebung ist und keine Absage und dass sie erstmal keine Frist für einen neuen Besuchstermin setzen will. Regierungssprecher Steffen Seibert sagt aber auch:
Wir haben, und das ist nicht verhandelbar, das Besuchsrecht für unsere Soldatinnen und Soldaten durch Bundestagsabgeordnete. Wir vergessen nicht, dass es der Bundestag ist, der Auslandseinsätze mandatiert.
Deshalb sucht die Regierung jetzt laut Seibert auf allen Ebenen das Gespräch mit der Türkei, auch über die NATO. In Thema in Thüringen hat ein Neonazi-Konzert am Wochenende für viel Protest gesorgt, auch bei Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow.
Da kann man ganz schön traurig werden und ziemlich hilflos werden, wenn man sieht, dass sie getarnt als Demonstration ein riesiges Rechtsrock-Festival abgehalten haben und damit sogar noch einerseits Geld für ihr Netzwerk verdienen und andererseits alle Kosten abdrücken an den Steuerzahler. Ich finde das unerträglich.
Ramelow hat im MDR gefordert, dass solche Veranstaltungen in Zukunft verboten werden können.
Ich denke, wir müssen das Versammlungsrecht derart präzisieren, dass in Zukunft Landratsämter und Genehmigungsbehörden und dann auch in der Folge daraus die entscheidenden Gerichte diese Dinge nicht mehr unter Meinungsfreiheit abtun.
Genau auf dieses Versammlungsrecht hatten sich Gerichte nämlich bezogen, als sie Verbotsanträge gegen das Konzert abgewiesen hatten. Der Zentralrat der Juden in Deutschland findet Ramelows Forderung gut. Zentralratspräsident Josef Schuster sagt, dass die Versammlungsfreiheit zwar ein hohes Gut ist und in einer Demokratie unbedingt geschützt werden muss, gleichzeitig sei es aber auch wichtig, Missbrauch vorzubeugen. Ramelows Parteifreundin Petra Pau meint dagegen, dass solche Verbote nichts nützen, um gegen narzisstisches Gedankengut vorzugehen. Sie sagte der Berliner Zeitung, dass sich stattdessen die Gesellschaft stärker mit dem Thema auseinandersetzen muss. Auf dem Festival waren am Samstag mehr als 5000 Rechte. Thema selbst hat 3000 Einwohner. Viele Konzertbesucher sollen den Hitlergruß gezeigt haben und deshalb ermittelt jetzt der Staatsschutz.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Über das Neonazi-Konzert wird auch im Netz diskutiert. Der kleine Bürger schreibt bei tagesschau.de: Schon gesehen, da sind Typen auf Bildern zu sehen, die sich vermummen. Das Nazi-Konzert war als Versammlung angemeldet. Auf Versammlungen darf man sich nicht vermummen, eine Straftat. Bei dem Maßstab, den die Polizei in Hamburg anlegte, hätte sie sofort per Lautsprecher zur Entmummung aufrufen müssen. C. Schröder meint dagegen: Die einzelnen Straftaten, der Hitlergruß, das Absingen verbotener Lieder, Randalieren, Übergriffe gegen Menschen, all das muss verfolgt werden. Will man jede Veranstaltung verbieten, auf der es zu verbotenen Handlungen kommt? Und YOLO wundert sich: Seltsam, nun bemüht man sich zusehends, den rechten Extremismus in den Vordergrund zu stellen. Dabei haben wir erst eine Gewalt durch die linken Extremisten erlebt, die mir in den Medien viel zu schnell wieder vom Tisch gefallen ist. Silverfuchs mahnt dagegen zur Vorsicht. Versammlungsrecht einschränken, grundsätzlich bei so Nazi-Konzerten und Aufmärschen ja eine gute Idee. Die Frage ist, ob es so umsetzbar ist, dass es auch wirklich nur die trifft. Da habe ich meine Zweifel.
Was noch wichtig wird:
Heute Abend startet die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen in die Europameisterschaft. Los geht's für den Titelverteidiger gegen Schweden. Und wenn man auf die Statistik guckt, sieht's für Deutschland gut aus. Bisher hat die Mannschaft noch nie ein EM-Auftaktspiel verloren. Und gegen die Schwedinnen haben die deutschen Frauen auch noch nie verloren. Los geht's in Breda in den Niederlanden um 8:45. Die ARD überträgt.
Und sonst in der Welt?
Pu der Bär ist in China in Ungnade gefallen. In sozialen Netzwerken ist er seit einigen Tagen kaum noch zu finden. Stattdessen kommt der Hinweis, dass es sich bei der Suchanfrage nach dem Zeichentrickbären um einen illegalen Inhalt handele. Und bei WeChat wurden sogar Pu-Sticker aus der offiziellen Stickergalerie entfernt. Einen Grund für die Zensur gaben die chinesischen Behörden nicht bekannt. Es wird aber vermutet, dass die Regierung damit auf Karikaturen reagiert, in denen Staatspräsident Xi Jinping mit dem tapsigen Bären verglichen wird. Einen Ausweg gibt es für für Pooh-Fans aber noch. Bilddateien mit dem GIF-Format wurden bisher noch nicht von der Zensur in China erfasst. Mehr als 2 Milliarden Menschen weltweit müssen jeden Tag einen großen Aufwand betreiben, um an frisches Wasser zu kommen. Und meistens müssen sich Frauen und Mädchen darum kümmern. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Untersuchung von UNICEF und der Weltgesundheitsorganisation. Und diese Aufgabe hat große negative Einflüsse auf das Leben der Frauen. Denn durch das Wassertragen verlieren sie zum Teil viele Stunden Zeit am Tag. Zeit, in der sie einer Arbeit oder Ausbildung nachgehen könnten. Die Untersuchung weist außerdem darauf hin, dass der weibliche Körper durch das große Gewicht des Wassers belastet wird. Bis zu 5 Kilogramm an Wasser muss nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation für jedes Familienmitglied herangeschleppt werden, jeden Tag. Großbritannien plant offenbar strikte Alterskontrollen für Pornoseiten. Wie die BBC berichtet, wird die britische Regierung das in Kürze ankündigen. Demnach müssen User erst beweisen, dass sie mindestens 18 sind, bevor sie auf die Seiten kommen, zum Beispiel indem sie ihre Kreditkartennummer eingeben. Seiten, die sich nicht daran halten, könnten dann in Großbritannien geblockt werden. Das Gesetz soll im April 2018 in Kraft treten und das Internet sicherer für Kinder machen. Der britische Digitalminister Matt Hancock sagte zu den Plänen, Großbritannien werde damit die stärksten Internet-Kinderschutzmaßnahmen weltweit haben. Eine britische Kinderschutzorganisation hat ermittelt, dass etwa die Hälfte der 11- bis 16-Jährigen sich Pornos im Netz ansieht. Die Mehrheit landet eher zufällig auf solchen Seiten.
Wissensnachrichten.
Wenn es viele Leute sagen, wird es schon stimmen. Die chinesische Regierung ist schon lange im Verdacht, dieses Prinzip auszunutzen, um in sozialen Netzwerken Meinungsmache zu betreiben. Regierungskritiker mundtot zu machen, ist aber anscheinend gar nicht das Ziel, wie Forscher der Uni Harvard herausgefunden haben. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten, wie beeinflusst die chinesische Regierung die Debatte denn im Netz?
Sie steht schon länger im Verdacht, etwa 2 Millionen Kommentatoren eingekauft zu haben, die in sozialen Netzwerken Pro-Regierungskommentare posten. Diese Gruppe von Menschen hat sogar einen Namen, die wird im Englischen 50 Cent Party genannt, weil die Kommentatoren angeblich 50 Cent bzw. das chinesische Äquivalent 50 Jiao pro Post bekommen. Die Forscher schätzen, dass diese Leute pro Jahr fast 450 Millionen Posts schreiben. Die sollen dann natürlich so aussehen, als wären sie ganz normale Meinungsäußerungen normaler Leute, aber eigentlich sind sie Propaganda.
Jetzt steht ja bei diesen Kommentatoren nicht im Profil, dass sie im Auftrag der Regierung posten. Woher können die Forscher denn überhaupt wissen, wie viele Posts das sind?
Ja klar, also diese Zahlen ließen sich lange überhaupt nicht abschätzen, aber 2014 wurden vom Internetpropagandabüro eines Bezirks in der Provinz Jiangxi E-Mails geleakt. Die haben die Forscher sich vorgenommen und daraus konnten sie eben nachvollziehen, wer in diesem Bezirk zur 50 Cent Party gehört. Die meisten von ihnen sind übrigens Regierungsmitarbeiter, die neben ihrem Job diese Posts absetzen. Das heißt, die Bezeichnung 50 Cent Party passt vielleicht doch nicht so gut, weil es eben keine Durchschnittsbürger sind, die sich mit den Posts was dazu verdienen.
Und was steht drin in diesen Posts?
Die sind eigentlich viel weniger aggressiv, als viele Aktivisten und Journalisten bisher immer angenommen hatten. Es ist also nicht so, dass diese 50-Cent-Kommentatoren sich in kontroverse Diskussionen verstricken und die Regierung aktiv verteidigen. Stattdessen wechseln sie bei so Diskussionen eher das Thema oder sie loben Chinas große revolutionäre Geschichte und Tradition. Und für die Forscher deutet das darauf hin, dass die chinesische Regierung mit ihrem Social-Media-Programm einfach von problematischen Themen ablenken will. Das Ziel ist wohl, zu verhindern, dass sich größere Gruppen organisieren und gegen das Regime protestieren oder irgendwie anders aktiv werden.
Als nächstes kommen wir zu einem Thema, das Materialforscher schon lange fasziniert, und zwar die Spinnenseide.
Die ist nämlich nicht nur trotz des dünnen Fadens extrem reißfest, sondern hat auch noch eine andere Eigenschaft, einen Anti-Dreh-Effekt nämlich. Ein britisch-chinesisches Forscherteam hat sich jetzt mal angeschaut, warum sich Spinnen nicht drehen, wenn sie sich an ihrem Faden herunterlassen.
Und woran liegt das?
Offenbar daran, dass sich Spinnenseide bei Drehung leicht verformt. Das absorbiert dann die Drehenergie und erspart den Spinnen den Drehwurm. Die Forscher vermuten, dass die physikalische Struktur der Spinnenseide dafür verantwortlich ist. Es wäre zum Beispiel auch spannend, diese Struktur nachzubauen, denn dann könnte man zum Beispiel bessere Violinenseiten oder drehsichere Strickleitern für Helikopter entwickeln. Die Forscher wissen aber noch nicht genau, wie sie diesen Anti-Dreh-Effekt bei synthetischen Seilen nachbauen könnten.
Und zum Schluss geht es noch um was Schönes, ums Küssen nämlich. Dabei haben wir Menschen eine bevorzugte Seite und wer mit der rechten Hand schreibt, neigt auch beim Küssen den Kopf meistens nach rechts.
Allerdings gilt das nur für den, der mit dem Küssen anfängt, schreibt ein internationales Forscherteam. Der passivere Küsser passt sich bei seiner Kopfneigung dem aktiveren Küsser an, damit es keinen Zusammenstoß gibt. Für ihre Studie waren die Forscher in Bangladesch unterwegs und haben 48 heterosexuelle Ehepaare untersucht.
Warum jetzt genau in Bangladesch?
Das war ganz bewusst gewählt, weil es eine traditionelle muslimische Gesellschaft ist und Küssen absolute Privatsache ist. Das passiert also nicht in der Öffentlichkeit und ist auch nicht in den Medien zu sehen. Und damit wollten die Forscher sicherstellen, dass sie das natürliche Verhalten ihrer Probanden untersuchen.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht bleibt es überwiegend trocken und nur mit wenigen Wolken. Die Temperaturen gehen zurück auf 16 bis 7 Grad. Morgen ist es dann meistens freundlich und örtlich kommt auch mal längere Zeit die Sonne raus. Gegen Abend dann im Süden wieder Schauer und Gewitter. Dazu 22 bis 32 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.